Ja, der verlorene Prediger, er ist gekommen, auch wenn es spät ist, er ist da und es war jetzt nicht so geplant, aber es ist jetzt eigentlich gar kein schlechter Einstieg für die biblische Geschichte, die Geschichte der zwei verlorenen Söhne. Ich sage vielleicht noch zwei, drei Sätze zu mir, ich komme aus Ditzingen und bei uns in Ditzingen geht der Gottesdienst immer um 11 Uhr los. Und dafür war ich dann relativ früh dann da, also dann 27 Minuten zu früh, genau. Aber als dann vom Gemeindehaus alles so verdächtig ruhig war, habe ich gedacht, irgendwas stimmt hier nicht. Ja, genau, bis ich dann gemerkt habe, ich bin einfach zu spät, genau. Aber habe es auch noch rechtzeitig geschafft und genau, sag noch mal zwei Sachen zu mir. Ja, ich bin verheiratet, habe drei kleine Kinderchen. Und bin in Ditzingen Pastor seit September, war dort Jugendreferent 5 Jahre und ja, habe in Diebenzell studiert. Ja, und so meine Hobbys, also ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Und nebenbei bin ich noch bei der Freiwilligen Feuerwehr in Ditzingen. Das macht mir auch Spaß, ein bisschen so als ja, Ausgleich. Und ich finde, in dem Hobby wird einem nochmal diese Endlichkeit, also mir persönlich nochmal ganz stark nochmal klar, ja, dass genau, wir auf dieser Welt eine bestimmte Zeit so zu leben haben und bei dem anderen ist es halt eben länger, bei einem anderen kürzer und ja, das ist genau, so meinem Hobby kommt es mir nochmal, merke ich das nochmal so viel mehr und finde es spannend so zu hören, wie gehen denn die anderen in der Feuerwehr so damit um, genau, mit diesem Thema Endlichkeit. Ja, wenn man so in die Menschheit guckt, sind wir Menschen Weltmeister darin, uns vor Gott zu verstecken. Uns vor dem zu verstecken, was Gott eigentlich für uns so vorbereitet hat. Die Identität, zu der uns Gott geschaffen hat. Und wir leben in einer Zeit, wo es ganz viele Identitäten gibt, die gut und richtig sind. Da gibt es eine Gesellschaft, die sagt, du musst so sein. Da gibt es eine Schule, die sagt, du musst so sein. Da gibt es die Eltern, da gibt es die Freunde und alle sagen, hey, du musst so sein oder so sein, deine Identität muss doch so sein. Und für uns als Christen ist es auch schwierig zu gucken, ja, wie soll ich denn eigentlich sein? Aber wir haben einen, der uns diese Identität gibt. Gott ist es, der uns die Identität gibt und wenn wir wissen wollen, rausfinden wollen, was eigentlich Gott will von uns, müssen wir erstmal damit beschäftigen, was ist eigentlich Gottes Identität? Und Gott ruft uns eben hinein in seine Identität. Und wir Menschen, wir sind Weltmeister eben darin, vor dieser Identität Gottes wegzulaufen. Es gibt so viele Ablenkungen. Zum Beispiel Jona, der war eigentlich so ein Mann Gottes, ein Prophet, aber ja, also er war schon mit Gott unterwegs, aber und fand so diese Gerechtigkeit Gottes, ja, dass Gott ein gerechter Richter ist, das fand er richtig gut. Das stimmt ja auch. Das ist ja auch Teil der Identität Gottes. Gott ist ein gerechter Gott. Und es wäre ungerecht, wenn es nicht so ist. Aber oh, diese Identität, dass Gott Liebe ist und Gnade ist, oh, das wird am liebsten rauskürzen und streichen. Oder zum Beispiel so ein Thomas, der Jünger Thomas, der nicht diese Identität Gottes wahrhaben konnte, dass Jesus wirklich den Tod besiegt hat, dass Jesus stärker ist als der Tod. Er war mit Jesus unterwegs, aber hat trotzdem irgendwie, konnte das nicht glauben. Und die Bibel ist ja voll von lauter Menschen, die eben darum ringen, Jesus nachzufolgen, Gott nachzufolgen und manchmal so ja, bestimmte Punkte, bestimmte Wahrheiten Gottes nicht glauben können oder vielleicht was völlig anderes glauben können. Und darum soll es heute gehen, es soll um Identitätskiller gehen, also um Dinge, die uns abhalten können, Gott nachzufolgen, in seiner Identität zu leben. Und es soll anhand, also meine Gliederung ist quasi die Geschichte der beiden verlorenen Söhne. Und mein erster Punkt wird es um den Ausreißer gehen. Der zweite Punkt geht es um den Nörgler und so zum Schluss geht es um das Fest, der dritte Punkt. Also wir starten mit dem ersten Punkt, dem Ausreißer. Und ich lese vor aus Lukas Evangelium, Kapitel 15, Vers 11, aus der Basisbibel. Und Jesus erzählte ein Gleichnis. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zum Vater: Vater, gib mir meinen Anteil am Erbe. Da teilte der Vater seinen Besitz unter den Söhnen auf. Ein paar Tage später machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld. Dann zog er in ein fernes Land. Dort führte er ein verschwenderisches Leben und verschleuderte sein ganzes Vermögen. Als er alles ausgegeben hatte, brach in dem Land eine große Hungersnot aus. Auch er begann zu hungern. Da bat er einen der Einwohner des Landes um Hilfe. Er schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er wollte seinen Hunger mit dem Schweinefutter stillen, das die Schweine fraßen, aber er bekam nichts davon. Da ging der Sohn in sich und dachte: Wie viele Arbeiter hat mein Vater und sie alle haben mehr als genug Brot. Aber ich komme hier vor Hunger um. Ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich bin vor Gott und auch vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Nimm mich doch als Arbeiter in deinen Dienst. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser erste Punkt, der Ausreißer. Da geht es eben so um diese ganz eindeutigen Identitätskiller, also um Dinge, die uns ganz eindeutig, wo wir das wissentlich wissen, dass wir aus der Identität Gottes rausgehen wollen. Der jüngere Sohn, er sagt ganz klar: Hey Gott, mit dir möchte ich nichts zu tun haben, beziehungsweise mit dir als Vater möchte ich nichts zu tun haben, du bist für mich gestorben. Normal kriegt man ja das Erbe erst, wenn man gestorben ist, und er sagt: Du bist für mich gestorben, ich will jetzt mein Erbe haben, ich will meine eigene Identität leben, mein eigenes Glück suchen, meine Freude. Und weißt du was, die finde ich nicht bei dir, sondern die finde ich da draußen in der Welt. Und so geht er eben raus, sucht seine Identität und er fällt auf die Schnauze. Ja, das ist eben so ganz klar, er sagt: Ich möchte nichts von dir wissen. Und dann macht er aber diese 180-Grad-Wendung. Er kehrt wieder zurück zu seinem Vater, beziehungsweise er will zurück zu seinem Vater gehen. Ja, dieser zweite Aspekt von diesem Ausreißer, der auch uns auch betreffen kann, ist, dass wir Dinge wissen, wo wir genau ja wissen, das bringt uns weg von Gott. Wo wir vielleicht wie so ein innerer Kompass so ein Gefühl haben: Ah, das, was ich hier tue, das gefällt Gott eigentlich nicht, aber ich mach's trotzdem. Wie so ein Doppelleben, ja. In der Arbeit bin ich so, in der Gemeinde so oder in der Schule und in der Gemeinde bin ich irgendwie anders. Und dieser Kompass ist der Heilige Geist, der uns sagt, was genau zu Gott passt oder auch nicht passt. Es sind eben Dinge, die uns ganz wissentlich selber kaputt machen oder die Beziehung zu anderen oder auch zu Gott. Ja, die Bibel spricht von Sünde, von Zielverfehlung. Und wir können es ja ganz unwissentlich machen. Ja, der Psalmist David schreibt ja: Ja, zeig mir die Sünden, die ich auch nicht tue, also die ich nicht wissentlich tue. Aber hier geht es ja um Dinge, die ich ganz bewusst mache. Vielleicht wo es um Stolz geht, um Hoffnungslosigkeit, um zwanghafte Verhalten oder um weniger Glauben. Also wo ich weiß, okay, ich kann irgendwie nicht mehr glauben, aber dann nicht weitergehe, sondern sage: Okay, es ist einfach so, Gott kann mich gar nicht verändern in seiner Identität, sondern ich bin einfach so. Und Jesus hat manchmal ganz schön steile Aussagen gemacht, ganz schön radikale Aussagen. Die Leute damals, die das so live gehört haben, mussten ganz schön hart schlucken. Und die Aussage, die ich jetzt vorlese, die ist auch, finde ich, auch in der heutigen Zeit ganz schön heftig so zu hören. Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 30: Und wenn dich deine rechte Hand zum Bösen verleitet, dann schlag sie ab und wirf sie weg. Besser, du verlierst nur ein Körperteil, als dass du ganz in die Hölle kommst. Also, das kann man heute eigentlich nicht mehr sagen, sowas. Das ist ja viel zu brutal und viel zu drastisch. Aber ich glaube, dieser Kern dieses Satzes ist, mach keine halben Sachen, sondern mach ganze Sache mit Jesus. Sei nicht nur so halb dabei, sondern wenn du mit Jesus unterwegs bist, in seiner Identität, dann sei ganz dabei. Der Ausreißer. Vielleicht sitzt hier in dieser Gemeinde ein Ausreißer. Ich möchte mich da nicht rausnehmen. Vielleicht sitzt hier ein Ausreißer, vielleicht bist du oder bin ich ein Ausreißer und wir brauchen wieder eine Buße, eine 180-Grad-Wendung, wo Gott uns zeigt oder Gott uns wieder ruft in seine Identität, zu dem wir, ja, was er uns zugedacht hat. Denn wir wollen so eine kurze Zeit der Stille machen, wo er nochmal vielleicht Buße tun könnt, wo er sagt, hey Gott, ich bin eigentlich ganz weit weg von dir und ich möchte wieder zu dir zurück, genau wie dieser jüngere Sohn. Mach eine kurze Zeit der Stille. Wir kommen zum zweiten Punkt, und zwar zum Nörgler. Der ältere Sohn war auch noch auf dem Feld. Als er zurückkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Er rief einen der Diener zu sich und fragte, was ist denn da los? Der antwortete, dein Bruder ist zurückgekommen, dein Vater hat das gemästete Kalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde der ältere Sohn zornig. Er wollte nicht ins Haus gehen. Doch sein Vater kam zu ihm heraus und redete ihm gut zu. Aber er sagte zu seinem Vater, also so viele Jahre arbeite ich jetzt schon für dich und nie war ich dir ungehorsam. Aber mir hast du noch nie einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden feiern kann. Aber der da, dein Sohn, hat dein Vermögen mit Huren vergeudet. Jetzt kommt er nach Hause und du lässt gleich das gemästete Kalb für ihn schlachten. In der Basisbibel wird diese Geschichte eben nicht mit der verlorene Sohn überschrieben, sondern die Geschichte der zwei Söhne. Weil man ist ja oft so dazu geneigt, okay, ja klar, der verlorene Sohn, der jüngere Sohn, das ist der absolut nicht in Gottes Identität lebt. Das ist augenscheinlich, das kann jeder bestätigen, wie er mit dem Vater umgeht, wie er einfach abhaut. Sein ganzes Verhalten, der lebt ganz klar nicht in Gottes Identität. Aber das Spannende, gerade auch für uns, die schon länger mit Jesus unterwegs sind, mit Gott unterwegs sind, ist eben dieser ältere Sohn. Der ältere Sohn, der eben in der Nähe des Vaters eben auf diesem Hof lebt, aber nicht seine Identität als Kind des Vaters begriffen hat, der in seinem Kopf irgendwelche Regeln, Gesetze hat, die eigentlich überhaupt nichts mit dem Herzen des Vaters zu tun haben. Und ich möchte gerade bei diesem älteren Sohn eben auf drei Identitätsfallen eingehen, die uns eben auch betreffen können, in die der ältere Bruder eben so reingetappt ist. Diese erste Falle ist die Gesetzlichkeit. Und der ältere Bruder, er tritt ganz schön in diese Gesetzlichkeit rein. Die Gesetzlichkeit tritt oft dort auf, wo unsere Aufmerksamkeit eben nicht mehr auf dem Kern ist, sondern nur noch um irgendwelche Nebensächlichkeiten sich dreht. Ja, in dem Zell habe ich von einem Dozent einen Spruch gehört, der mich immer noch auch heute in meiner Arbeit als Pastor begleitet und auch herausfordert, und das ist eigentlich total simpel. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Ja, als Deutschlehrer würde man jetzt Wiederholung anstreichen, aber der Inhalt, es geht ja um den Inhalt, die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Die Hauptsache ist nicht, dass die Nebensache zur Hauptsache wird, sondern dass es um den Kern geht. Und bei der Gesetzlichkeit geht es eben um ganz viele Verhaltensweisen, die vielleicht kulturell ganz toll sind, gerade in diese Zeit reinpassen, aber die gar nicht so viel mit dem Wort Gottes vielleicht auch zu tun haben. Oder die mal was mit dem Wort Gottes zu tun hatten, eben geheiligte Gewohnheiten, die sehr gut waren, aber aus denen werden dann Sitten und Gebräuche und Gesetze. Und da muss man irgendwann durch so menschliche Ringe durchspringen. Aus einem guten Gesetz kann so menschliches Gesetz werden. Aus Gottes Identität wird eine menschliche Identität Gottes. Ich habe in Bad Liebenzell studiert und gerade wenn man mit den ganzen Leuten dort redet, dann erzählen die einem, ja, so vor 30, 40, 50 Jahren, wie man da so als Christ gelebt hat und es so ganz normal war. Da war eben Tanzen, durfte man schon machen, aber sagen wir mal, es hat jetzt dem Ansehen jetzt nicht so kundgetan. Oder zum Beispiel Karten spielen oder auf Straßenfeste zu gehen, Alkohol zu trinken. Und es ist ja nicht verboten in der Bibel, aber man hat dann so ein leichtes Gesetzgebot draus gemacht. Ja, in der heutigen Zeit, was sind vielleicht heute für Gesetze, die man vielleicht so festmacht? Ja, ein guter Christ liest täglich in der Bibel, er betet täglich, er geht jeden Sonntag in den Gottesdienst, er hat keinen Sex vor der Ehe und er denkt auch nicht schlecht über andere nach. Obwohl, das Letzte kann man streichen, weil das sieht ja keiner, was ich denke. Ich kann schlecht über andere denken, aber es ist ja kein Verhalten, was irgendwie andere sehen könnten. Ihr seht, ich überspitze hier ein bisschen und es ist wichtig, dass ihr mich nicht missversteht. Diese ganzen Dinge sind gut und richtig und man kann sie auch in der Bibel finden. Man kann auch, das sind nicht irgendwelche Sachen, die man erfunden hat, sondern die im Wort Gottes auch drinstehen. Ja, der ältere Bruder hat in seinem Kopf auch so bestimmte Verhaltensweisen, Gesetze, wo er gedacht hat, hey, damit gefalle ich Gott. Zum Beispiel, was so ein bisschen rauskommt, ist bei ihm, ach, Gott ist so ein Gott der Knausrigkeit. Ein Gott, der, wenn ich mich freue, dann freut er sich nicht so. Sondern er ist ein Gott, der so, ja, motivationslos und ja, so ohne Freude, das ist richtig toll. Da freut sich Gott, wenn wir uns nicht freuen oder wenn man sich mal was gönnt. Oder man muss ganz bestimmte Dinge leisten, erst dann ist Gott so richtig stolz auf mich. Und so ist dieser ältere Bruder eben in Dinge, die gar nicht schlecht sind, aber die er dann zu einem Gesetz gemacht hat, die eigentlich Gott gar nicht gut findet. Und diese Gesetzlichkeit kann quasi zu ganz schlimmen Dingen hinführen. Ja, gerade auch in dem Zell wurde dann auch so eine Geschichte erzählt, von einer Liebenzeller Schwester. Ja, so eine Schwester ist ja so eine ganz geheiligte Frau, die nicht heiratet, sondern die ihr Leben ganz Jesus widmet. Ja, und die hat diese Haube eben auch auf, eben als Zeichen, ich stehe unter der Haube von Jesus. Es gibt niemanden zwischen mir und Jesus. Und eben in dieser Zeit und auch mit diesen guten Anliegen, die die Menschen damals hatten, und ich möchte es jetzt nicht schlecht machen oder sagen, hey, die waren alle voll gesetzlich. Aber eben gerade in dieser Zeit wurde eben eine dieser Schwestern schwanger. Und das ist natürlich ein absolutes No-Go. Ja, die hat ihr komplette, die wichtigsten, was ich, fünf wichtigsten Regeln hatte sie gebrochen. Sie hatte sich selbst verraten, sie hatte Gott verraten und eben in diesem Ring, was denken die anderen über mich? Und das sieht man ja irgendwann mal, das kann man ja nicht verstecken wie irgendwelche Gedanken, sondern irgendwann wird dieser Bauch größer. Und eben in diesem Ring hat sie sich dann wirklich die Frage gestellt, soll ich dieses Kind nicht einfach abtreiben? Weil wenn dieses Kind einfach tot ist, dann sieht keiner, dann sieht keiner meine Dinge, die ich irgendwie falsch gemacht habe aus Gottes Sicht, und ich werde nach dem Gesetz nicht verurteilt werden. Und ihr seht, wo diese Gesetzlichkeit hinführen kann, dass ich dann wirklich denke, okay, ich begehe einen Mord, wo Gott sagt, hey, das Leben ist eins der allerwichtigsten Dinge. Und diese Gesetzlichkeit kann uns eben zu Dingen hinführen, die überhaupt nicht gut sind. Aus dieser Gesetzlichkeit kommt oft Ungnade, Lieblosigkeit und ein hartes Herz. Und äußerliche Verhaltensweisen sind absolut wichtig. Aber man kann halt eben schnell in so Verwirrungen reinkommen oder in so Gesetzlichkeiten. Und der Kern ist eben diese Herzenshaltung, die Jesus eben auch wichtig ist. Es geht eben darum, mit Gott um bestimmte Dinge zu ringen, in sein Wort, in die Bibel nachzuschauen, danach zu fragen, was Gott, was ist denn dein Wille? Was sagst du denn zu dem Thema, mit anderen zu diskutieren? Und die Frage so an euch und auch an mich ist, wo sind wir denn hartherzig und gesetzlich? Wo sehe ich erstmal nur die Sache und nicht den Menschen? Ja, ich komme zur zweiten Falle, in die der Bruder, der ältere Bruder reintappt. Und das ist der Pelagianismus. Pelagianismus, bisschen komisches Wort, aber das kommt nach einem Mönch aus dem 4. Jahrhundert, der Pelagius, und seine Lehre war, wir müssen Dinge tun, damit wir unsere Stellung vor Gott rechtfertigen. Ein anderes Wort dafür ist auch die Werksgerechtigkeit, der Versuch, durch die eigene Leistung in Gottes Augen gut dazustehen. Und die Gefahr ist eben, also Werke sind gut, Taten sind gut, aber die Gefahr ist eben, dass jeder Schritt und alles, was Gott auch in uns verändert, indem wir in seiner Identität leben, dass aber jeder Schritt, den wir tun, dass der auf uns zurückzuführen ist. Jeder Fortschritt ist unser eigenes Tun. Und so ziehen wir uns an unserem eigenen Zopf aus dem Sumpf raus. Man kann aber auch von der anderen Seite vom Pferd fallen und sagen, ach, ich kann sowieso eigentlich nichts tun. Gott hat doch alles getan. Es ist nicht meine Gerechtigkeit, sondern allein seine Gerechtigkeit. Soli gratia, allein die Gnade Gottes. Und ich muss eigentlich nichts mehr tun. Dann sind wir wieder auf der anderen Seite bei dieser billigen Gnade. Ja, Hauptsache, ich bin irgendwie im Himmel und wie ich mich dann hier verhalte, und dann kriegst du dann von deinem Papst oder Bischof oder was, kriegst du dann deine Sünden vergeben und bist aber trotzdem im Himmel. Und es ist eben diese billige Gnade, ich kann mich eigentlich verhalten und muss eigentlich nichts tun. Und diese beiden Dinge, sie stimmen eben auch nicht. Man kann von der einen oder von der anderen Seite vom Pferd fallen, sondern es geht eben darum, dass wir als Lehrlinge, die eben noch nicht wissen, die eben noch nicht alles erkannt haben, langsam aber sicher in den Fußspuren Jesu laufen. Mit vielen Ausrutschern und Abstürzen, die eben dazugehören, aber hin in seine Heiligkeit und seine Identität. Wir können etwas tun, aber das macht uns nicht gerecht. Die Veränderung ist allein Gottes Gnade in unserem Herzen. Ja, und dieser ältere Bruder, der sagt eben diesen Satz, hey, ich war dir immer gehorsam, ich habe nie was falsch gemacht, und er macht seinen Bruder und sich auf so eine Waage drauf. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe den älteren Bruder schon ein bisschen. Es ist schon ein bisschen ungerecht, was hier passiert. Und hey, der ist immer beim Vater und der kriegt sogar noch ein richtig großes Kalb und ich nicht mal nur so eine kleine Ziege. Und er ist so richtig so dieses, okay, ich habe doch viel mehr gemacht, du müsstest mir dann eigentlich was viel Größeres geben, weil ich habe es ja noch immer viel mehr verdient. Und er merkt gar nicht, dass diese ganze Waage, wo sein Bruder und er draufsteht, dass sie in Gottes Händen ist. Diese Werksgerechtigkeit, das ist eben für uns, glaube ich, auch sehr schwierig, eben weil wir auch in so einer Leistungsgesellschaft leben, wo ja du leistest was und kriegst dafür deinen Lohn. Aber in Gottes Reich funktioniert es eben anders. Da ist eben Liebe und Gnade auch noch dabei als diese Taten. Ich komme zur dritten Identitätsfalle, zum Perfektionismus. Und der Perfektionismus fasst diese zwei Dinge, diese Gesetzlichkeit und die Werksgerechtigkeit zusammen und macht es dann zu einem ganz giftigen Kombination, in der auch der ältere Bruder auch dann landet. Wenn ich mich nämlich nur auf die ganzen Äußerlichkeiten konzentriere und ich dann noch das Gefühl habe, ich genüge meinen eigenen Maßstäben, dann komme ich da wirklich in so eine Gefahr, dass ich am Schluss denke, okay, ich bin wirklich vollkommen. Ich habe es wirklich begriffen. Ich bin wirklich, ja, quasi Jesus auf Erden, nur noch vielleicht mit so einem extra Sternchen oder nochmal besonders gut. Und dieser Perfektionismus, er verdeckt oder überdeckt, wer eigentlich Gott ist oder was Gottes Identität für unser Leben ist. Und wir täuschen uns was vor, was wir auch teilweise selber gar nicht sind. Und wer perfekt ist, der braucht automatisch bestimmte Regeln, Maßstäbe und einen verurteilenden Richtergeist. Aber auf der anderen Seite sagt Jesus, hey, ihr sollt perfekt sein, ihr sollt vollkommen sein. Jesus sagt, darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Paulus sagt an einer anderen Stelle, ihr seid schon perfekt, ihr seid schon vollkommen. Und dann sagt er wieder, ihr müsst diesen Lebenslauf nachjagen, dieser Vollkommenheit. Und es ist eben diese Spannung eben in allen Fragen, eben dieses kleine, Zwischending irgendwie so zu finden. Der ältere Bruder, er ist irgendwie voll in diesem Perfektionismus drin und am Schluss kann er seinen Bruder nicht mehr Bruder nennen, sondern der da, dein Sohn, ja, der Bruder ist für ihn gestorben, das, was der da abgezogen hat, also was auch wirklich sehr unterirdisch war, aber das, was der dort abgezogen hat, es war so schlimm, der ist nicht mehr mein Bruder. Es ist kein Mitgefühl da, keine Liebe, keine Gnade. Und er merkt gar nicht, wie er selber, eigentlich genau wie sein Bruder, die Identität Gottes verlässt oder irgendwie gar nicht so richtig dabei war. Ja, wo neigen wir dazu, perfekt zu sein? Ich finde auch gerade so im Alltag, also mit der Familie, hat man so bestimmte, ja, so und so und so soll es laufen und dann läuft es eben nicht so und dann habe ich mein Recht, richtig grantig zu sein, richtig genervt zu sein. Und so ist es eben im Theologischen auch, ja, dann gibt es den Maßstab und dann kann ich kein Mitgefühl, dann kommt es zu Dingen, die eigentlich Gott überhaupt gar nicht will. Ich komme zum dritten und letzten Punkt, das Fest. Und zwar geht es nochmal da um die Identität Gottes, um die Identität des Vaters. Ja, beide Söhne, sie haben es irgendwie, sind beide am Ziel vorbei geschossen. Aber der Vater steht für beide Söhne da. Er lädt beide eben zu diesem Fest ein, zurück in die Identität, in seine Identität. Zum jüngeren Sohn wird in Lukas 15 geschrieben, sein Vater sei schon von weitem kommen und hatte Mitleid mit ihm, im Vergleich zum älteren Bruder. Er lief seinem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn, aber sein Sohn sagte zu ihm, Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Und dann will er vielleicht noch weiterreden und sich entschuldigen. Doch der Vater befahl seinen Dienern, holt schnell das schönste Gewand aus dem Haus und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Sandalen für die Füße. Dann holt das gemästete Kalb her und schlachtet es. Wir wollen essen und feiern, denn mein Sohn hier war tot und ist wieder lebendig. Er war verloren und ist wieder gefunden und sie begannen zu feiern. Ja, hier sieht man dieses krasse Gegenteil irgendwie zu diesem älteren Sohn. Dieser Vater, der das Recht hätte, ja, jetzt mal den jüngeren Sohn jetzt mal die Konsequenzen seines Handelns mal so spüren zu lassen. Diese Gesetzlichkeit, ja, du hast das und das und das und jetzt daraus folgt dann die Konsequenz und die und die und die. Und die Konsequenzen kamen vielleicht noch, man weiß es nicht. Aber das steht nicht im Fokus, sondern am Anfang ist diese Liebe, diese offenen Arme. Und bei dem älteren Sohn, der wird eben auch zu diesem Fest eingeladen. Da sagte der Vater zu dem älteren Sohn: Mein lieber Junge, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört dir. Das hat er vielleicht noch nie gehört. Vielleicht hat er es ganz oft gehört, aber hat es noch nie verstanden. Alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt müssen wir doch feiern und uns freuen. Dein Bruder hier war tot und ist wieder lebendig. Er war verloren und ist wiedergefunden. Und es steht es nicht so drin in der Bibel, aber er sagt vielleicht auch, hey, du bist auch irgendwie verloren. Und komm doch rein zu diesem Fest. Meine Arme sind offen. Ich will, dass du mit uns feierst. Und so soll eben aus dieser Gesetzlichkeit, und es ist eben die Einladung an diesen älteren Bruder, aus dieser Gesetzlichkeit soll eben die Liebe kommen, aus der Werksgerechtigkeit. Stattdessen soll Gnade sein und aus dem Perfektionismus eben in Wunsch nach Wachstum und alles eben aus einem aufrichtigen Herzen Gott gegenüber. Ich bete noch mit uns. Jesus, ich danke dir, dass du mit offenen Armen dastehst und dass ja, dieses Kreuz uns daran erinnert, ja, dass wir immer zu dir kommen können. Und wenn du an diesem Kreuz hängst, dann sind deine Arme weit offen für uns. Und es geht in erster Linie nicht um die Konsequenzen und um das, was wir falsch gemacht haben, sondern erstmal, dass wir wieder zu dir zurückkommen in deine Identität. Und alles andere hat auch noch seinen Platz und seine Wichtigkeit. Aber in diesem Zentrum ist eben diese Liebe, diese Gnade. Und ich danke, dass du uns auch gegenüber gnädig bist und dass wir immer wieder ja in deine Gegenwart kommen können, in deine Identität und dass du uns auch zeigst, was ja für uns dran ist, welche Schritte auch zu gehen, bin ich, dass du uns da Mut gibst und auch einen klaren Blick dafür. Amen.
Würden Paul bitten, dass er uns jetzt in den Segen Gottes stillt und den Gottesdienst abschließt.
Und der Friede Gottes, der höher ist als unser Verstand, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. So sei gesegnet und sei ein Segen. Amen.